Willkommen beim Radiokolleg, sagt Martin Löw-Cardonna. Älter werden ist nichts für Feiglinge, hat die Schauspielerin Mae West einmal gemeint. Aber wer will schon ein Feigling sein? Nach der Pensionierung oder Perspektiven für die dritte Lebensphase, das ist unsere Schlagzeile bis 9:30. Die Steigerungsstufe von alt ist zweifellos älter. Und trotzdem ist ein älterer Herr jünger als ein alter Herr. Und die ältere Dame stellt man sich jünger vor als die alte Dame. Eben in Bezug aufs Älter und Altwerden kann man es allgemein so halten, wie es die angeführten adjektivischen Verhältnisse vormachen. Man kann die Grammatik überkommener Erwartungen aushebeln. Angeblich naturwüchsige Vorgaben kann man unterlaufen, Klischees beiseite schieben, Beharrungsvermögen mit Beweglichkeit durchwirken. Anhand überzeugender Einzelbiografien zeigt Johannes Kaup, wie sich der sogenannte Ruhestand in etwas sehr Betriebsames verwandeln, wie sich das Gespenst der Nutzlosigkeit verscheuchen lässt, wie gerade im Nachsommer des Lebens Pläne und Träume neuen Auftrieb erhalten.
Auf zu neuen Horizonten. Statt Sinkflug schon vor der Pensionierung neu durchstarten.
In meinem spezifischen Fall war das halt so, dass ich mich eigentlich nicht so wirklich real damit auseinandergesetzt habe. Ich habe das immer irgendwie verdrängt und habe diesen Zeitpunkt immer weiter hinausgeschoben, bis halt der Zeitpunkt dann da war.
Eduard Frosch war jahrelang Geschäftsführer der Pharmed Krankenhausmanagement und Betriebsgesellschaft. Seit einigen Jahren ist er ein aktiver Pensionist.
Die Realität, Büro räumen, ist klar, da gibt's einen Nachfolger, da muss man so raus. Realisiert eigentlich aber auch nicht so richtig, dass das Leben in jeder Phase weitergeht. Es geht privat weiter. Ich wusste ja, dass ich weiterarbeiten kann mit einem Konsulentenvertrag. Das war alles gegeben. Und dann kam einfach dieser Punkt, wo ich geglaubt habe, die Welt versinkt rund um mich. Also dieser typische Fall in die große Grube, in das tiefe schwarze Loch, dieses auf der Bühne stehen, und ich bin ja wirklich immer wieder auf der Bühne des beruflichen Lebens und auch des privaten gestanden, da gehen die Lichter aus, der Saal leert sich und dann steht man völlig orientierungslos da. So ist es mir ergangen.
Eduard Frosch war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Der ehemalige technische Direktor des Wiener AKH hat ein Unternehmen gegründet und aufgebaut, war verantwortlich für viele Mitarbeiter und ein international gesuchter Vortragender. Für ihn war es schwer zu erleben, dass mit der Pensionierung die Lichter auf der Bühne ausgehen. Das ist und bleibt ein Schnitt im Leben, der wehtut, sagt er, selbst wenn man sich wie er auf den neuen Lebensabschnitt vorbereitet hat.
Ja, es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man einfach Interessen hat. Es ist so, Mitarbeitern, die einen fachlichen Beruf haben, Elektriker, Installateur, Regelungstechniker, Tischler und so weiter, die gehen in Pension. Die gehen mit Freude in Pension und für die ist keine Welt zu Ende. Aber wenn sie üblicherweise ein bisschen im Rampenlicht stehen und das Licht geht aus, dann wird's schwierig und problematisch. Ich glaube, es ist diese persönliche Eitelkeit, die man sich im Laufe eines Lebens aufbaut, die natürlich auch ein bisschen von außen gefördert wird. Ich sage, wow, super, und komm und mach bei uns einen Vortrag und erzähl uns, wie das geht und so weiter. Und ich glaube, das ist der wunde Punkt, die Eitelkeit abzulegen und einfach von dem Podest, auf dem man steht, runterzusteigen. Das ist die große Kunst. Und das kann man natürlich mit anderen privaten Aktivitäten unterstützen, kompensieren. Und da, glaube ich, ist es schon sehr wichtig, dass jemand sich rechtzeitig beginnt, mit Themen auseinanderzusetzen, was immer es ist.
Zahlreiche Interessen hat der aus dem Tiroler Landeck stammende begeisterte Hobbyabenteurer und Bergsteiger schon während seines beruflichen Lebens gepflegt. vom Lesen, dem Sammeln von Asiatika, der Musik, dem Mountainbiken und Joggen bis zum Schnapsbrennen. Das mache es neben seiner Konsulententätigkeit leichter, den ehemaligen Arbeitsplatz ohne bittere Gefühle loszulassen.
Ich gehe nach wie vor sehr viel auf Reisen, bin ja so viel im asiatischen Raum, im tibetischen Raum unterwegs und habe vor, jetzt im November wieder nach Äthiopien zu fahren, um dieses Land noch einmal zu besuchen, ein bisschen besser kennenzulernen. Und das sind halt so die Aktivitäten, die, glaube ich, sehr wichtig sind und auch das Leben bereichern. Weil irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, da kann man das nicht mehr machen und dann lebt man halt von diesem Gedankengut, von diesen schönen Erlebnissen und Erinnerungen, die man halt seit seines Lebens gesammelt hat.
Vor einigen Jahren machte Eduard Frosch eine Trekkingtour. Er ging von Humla im Nordwesten Nepals nach Tibet, um den heiligen Berg Kailash zu umrunden. Eine Begegnung in Simikot führte dazu, dass Frosch einen humanitären Verein namens Nepal Trust gründete. Ein Projekt, das ihn auch heute in der Pension sehr beschäftigt und mit großer Freude erfüllt.
In diese Simikot auf 3000 Metern kommt man nur mit dem Hubschrauber oder ganz kleinen Flächenflugzeugen. Ne? Und habe also zu meiner Erschütterung eigentlich festgestellt, dass es dort überhaupt keine medizinische Betreuung gab. Ne? Wir haben so oft 2, 3 Stunden, 4 Stunden am Nachmittag, wenn wir unsere Zelte aufgestellt haben, einfach Menschen aus dem Dorf, die sind alle gepilgert kommen mit allen ihren Wehwehchen und Problemchen, haben wir die Menschen medizinisch versorgt. Irgendwann einmal am Retourweg hat man mich geholt und hat mir so einen 12-, 13-Jährigen gezeigt in einem Kuhstall, der ist dort gelegen im Koma. Ne? Und ich habe dem eine Penicillinspritze verabreicht und habe einem jungen Mann gezeigt, wie das geht. Und habe ihm gesagt, so alle 6 Stunden, so lang, bis der Vorrat aufgebraucht ist. Und der Bub hat überlebt. Und das war unglaubliche Motivation, und hat etwas zu tun. Und da hat mir auch die Pharmazie unterstützt, hat mich der Herr Haselsteiner von der Strabaxe unterstützt. Und das läuft. Nur mit lokalen Leuten. Also gebaut und so weiter. Und mit österreichischen Ärzten und Krankenschwestern betrieben. Und nach wie vor, also jetzt ist die letzte Partie Ende Mai zurückgekommen. Die waren 4 oder 5 Wochen oben, Ärzte und Schwestern, und haben also dort wiederum betreut. Und der Schwerpunkt unserer Betreuung ist jetzt Senken der Mütter- und Kindersterblichkeit. Da werden pensionierten Gynäkologen, der war Primarius in Bad Ischl, gewonnen. Der ist sozusagen dieser medizinische Projektleiter. Nicht? Und wir haben dort jetzt ein Labor eingerichtet, wir haben OP-Tisch, wir haben Narkosemaschine, Beatmungsmaschine, wir haben Sterilisatoren dort, wir haben ein Röntgengerät dort, wir haben Ultraschallgeräte dort. Also da hat sich schon etwas getan, haben in der Zwischenzeit dort auch lokale Hebammen ausgebildet, die jetzt mit dem Ultraschall umgehen können und die jetzt von sich aus in der Zeit, wo keine österreichischen Ärzte und Schwestern da sind, wo die eigenständig diagnostizieren können, die Ultraschallbilder interpretieren und das entsprechende dann veranlassen.
Dass Menschen wie Eduard Frosch nach der Pensionierung von ihrem Unternehmen als Konsulenten beschäftigt werden, ist in den meisten Firmen heute noch Ausnahme, denn die Regel. Häufig trennen sich die Firmen tendenziell möglichst früh von älteren Mitarbeitern, allein schon um damit ihre Bilanzen zu verbessern. Dass dies meist kurzsichtig ist, konstatiert der ehemalige Unternehmensberater und Leiter der Plattform Seniors for Success, Leopold Stieger. Deshalb rät Stieger jenen, die vor der Pensionierung stehen, zur rechtzeitigen Planung.
Also meiner Meinung und meiner Erfahrung nach müsste man so 1 bis 3 Jahre vor der Pensionierung intensiv sich mit seiner eigenen persönlichen Zukunft befassen und hier Ideen entwickeln und Menschen finden, mit denen man diese Ideen reiben kann, wetzen kann. Also sei es jetzt im Sinne von Beratung oder sei es gute Freunde oder sei es etwas niederschreiben und dann selber sagen, ja, aber das ist noch zu dünn, nicht? Also einfach an dem Thema zu arbeiten, was wird meine Zielsetzung in der Pension sein? Was will ich erreichen, zurückgeben der Gesellschaft? Worin wird mein Beitrag bestehen? Und das ist eine Sache, die derzeit völlig abgelehnt wird. Es gab in den Firmen vor Jahren Seminare angeboten zur Vorbereitung auf die Pension. Die wurden im Zuge der Rezession als erstes gestrichen, weil das nützt uns ja sowieso nichts mehr, wenn die da etwas lernen, das kann man sparen. Es ist ja auch so, dass die Ausbildung gegen Ende der Pensionierung abnimmt in der Regel. In vielen Firmen ist die Bereitschaft, Ältere noch weiterzubilden, im Sinken, weil es ja ohnehin sich nicht mehr auszahlt.
Doch diese Haltung löst bei den betroffenen Mitarbeitern negative Gefühle und Einstellungen gegenüber dem eigenen Unternehmen aus. Sie denken dann beispielsweise, das Management weiß, dass ich in ein paar Jahren nicht mehr da sein werde. Deshalb investieren sie nicht mehr in mich. Aber wenn das so ist, dann strenge ich mich auch nicht mehr so an wie bisher. Wenn also das Gefühl aufkommt, das Unternehmen verhält sich nicht mehr korrekt, gerecht und loyal zu einem, dann löst das mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei den Mitarbeitern einen Loyalitätsschwund aus. Leopold Stieger nennt diese Haltung den beruflichen Sinkflug.
Sinkflug im Sinne eines Flugzeugs, das auf einem bestimmten Punkt landen will, muss an Geschwindigkeit und an Höhe verlieren, sonst kommt es über die Piste hinaus. Und das Ähnliche passiert, wenn jemand so 5 Jahre vor der Pensionierung spürt, dass das Interesse des Unternehmens nachlässt, dass dieser Mensch achtet darauf, eine Punktlandung zu machen zu dem Termin der Pensionierung. Und da geht unheimlich viel Produktivität verloren, weil sozusagen übertragen heißt das, jedes dieser 5 Jahre fängt der Mensch an zu entscheiden, dass er sich ein bisschen langsamer umdreht, um nicht über die Piste im Sinne des Flugzeugs hinauszukommen. Und da werfen Firmen die Produktivität weg. Und wer in den Sinkflug geht, das ist jemand dann, der kein anderes Bild hat. Zumindest kein Bild, was mit dieser Firma zusammenhängt. Entwickelt aber der Mensch einige Jahre vorher ein Bild, was seine zukünftige Vision sein kann, dann ist immer die Frage für diese Person, hat da meine bisherige Firma noch Platz? Und da gibt es ganz tolle Geschichten, was Menschen in Pension noch für ihre Firma leisten können oder könnten. Aber auf jeden Fall kann der Mensch nicht am Boden aufkommen, weil er durchstartet. Und wenn jemand 5 Jahre vorher dieses Bild schon hat, dann bleibt er sozusagen in der Flughöhe und geht auf ein neues Ziel los und die Firma hat die volle Produktivität bis zu dem Tag, wo sie meint, jetzt müsste diese Pensionierung kommen.
Sowohl das Management von Unternehmen, in denen ältere Mitarbeiter vor der Pension stehen, als auch die Mitarbeiter selbst wissen oft nicht, was mit dem Alter mehr geworden ist, was sich also an neuem Potenzial gebildet hat. Meistens konzentriert man sich darauf, was weniger geworden ist, was also nicht mehr geht, vom Zementsackschleppen bis zum superschnellen Multitasking vieler Projekte auf einmal.
Wir wissen alles, was weniger wird. Das ist Common Sense. Aber dass etwas mehr geworden ist durch die Lebenserfahrung, wissen Sie nicht. Und darum haben wir eine Online-Umfrage ins Internet gestellt und aus lauter positiven Begriffen ein Ranking machen lassen für die, die es beantworten, welche Stärken es sind, welche Fähigkeiten es sind, die erst im Alter gewachsen sind. Da ist zum Beispiel immer an dieser Untersuchung von Anfang an herausgekommen, der Sinn des Lebens. Durch die Erfahrung mit der Endlichkeit, die Ihnen bewusster wird, handeln Sie heute anders und haben Sie einen Sinn des Lebens, den Sie vorher nicht hatten. Den könnten heute Unternehmen gut brauchen. Aber von den 20 positiven Begriffen ist der schwächste Begriff in dieser bisherigen Umfrage das Thema Loyalität. Ich habe mir gedacht, ältere Menschen werden sagen, die Loyalität ist eine große Stärke. Und in der Umfrage zeigt es sich, dass das der 20. Punkt ist im Ranking. Das heißt, Unternehmen haben es sich mit ihren Mitarbeitern vertan, dass sie nachher noch loyal zu ihrem Unternehmen und zu den betrieblichen Prozessen stehen. Und das ist eine Sache, die heute nicht bedacht wird. Wenn Menschen weggehen und ein schlechtes Bild von ihrem Unternehmen verbreiten, dann hat das eine Wirkung am Markt, die nicht bedacht wird. Sie können weniger Nutzen stiften, aber sehr viel Schaden anrichten.
Mit seiner Plattform Seniors for Success will Leo Stieger Senioren motivieren, über eigene Projekte und Ziele für die dritte Lebensphase nachzudenken. Es geht in den Seminaren auch darum, sich im Kreis mit anderen Betroffenen über die eigenen vorhandenen und verborgenen Potenziale klar zu werden. Ziel ist es, eigene realistische Pläne zu schmieden, die dann umgesetzt werden können.
Wir suchen dort eigentlich heraus, was sind die Dinge, die Sie in der Ausbildung gelernt haben, was sind die Erfahrungen, die Sie im Beruf gesammelt haben, und das Wesentliche ist das Dritte dazu, welche Träume hat es in meinem Leben gegeben? Träume, die nicht möglich waren, weil das Geld nicht da war, weil der Vater nicht zugestimmt hat, weil ich einen Weg gegangen bin, der doch nicht meiner war. Aber jetzt, an diesem Übergang, kann ich aus diesen drei Dingen, aus schulischer Erfahrung, aus beruflichem Sammeln von Kenntnissen und Fähigkeiten und aus meinen Träumen einen ganz neuen Kuchen backen. Und das ist eigentlich der Sinn dieses Seminars, etwas auf die Schiene zu bringen, was man entweder dort schon findet oder in Ansätzen findet, aber wo man nachher dran gehen kann, es zu gestalten.
Die Arbeit neu denken. Oder warum Österreich mehr Generational Intelligence bräuchte.
Ich habe mir eigentlich eine Menge vorgenommen, aber trotzdem war man irgendwie noch gelähmt. Ja? Und es war außerdem ein Zeitpunkt, der nicht ideal war, um in Pension zu gehen. Das war also praktisch im Winter. Und irgendwie war eine gewisse Leere vorhanden.
Elvira Koppal war lange Jahre Managerin in einem Pharmaunternehmen in Wien. Sie arbeitete in den Feldern Marketing und Corporate Affairs, wo sie sowohl für den Produktaufbau als auch für die Zulassung neuer Pharmaprodukte zuständig war. Mit 60 ging sie in Pension. Wirklich vorbereiten konnte sie sich auf diese Lebensphase damals nicht. An ihrem letzten Arbeitstag arbeitete sie noch bis Mitternacht.
Wenn Sie zum Beispiel heute in ein Hotel gehen, dann müssen Sie den Meldezettel ausfüllen und da gibt es eine Spalte Beruf. Ja, und da, was schreibe ich da jetzt hinein? Schreibe ich jetzt Pensionist hinein oder schreibe ich, was weiß ich, angestellt oder schreibe ich gar nichts hinein oder schreibe ich noch meinen alten Job hinein? Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Es dauert einige Zeit, bis man sich mit dem Wort Pensionist identifiziert. Also das braucht schon eine Weile. Auf der anderen Seite meine ich, dass eben viele Leute sehr darunter leiden und das eben zudecken und sie sagen einfach, ja, mir geht's super und mir geht's wunderbar und in Wirklichkeit geht's ihnen überhaupt nicht gut. Umsonst ist es nicht so, dass Leute, die also nichts zu tun haben, dass die also viel schneller krank werden und in Depressionen verfallen oder ständig beim Arzt sind überhaupt, dass ihnen alles Mögliche wehtut und alles einfällt und dass sie sich ständig mit sich selbst beschäftigen, ja. Und das ist also überhaupt nicht gut.
Auch Elvira Koppal ging es unmittelbar nach der Pensionierung nicht gut. Denn sie hatte zwar lose Ideen und wollte weiterhin aktiv sein, allerdings im selbstbestimmten Arbeitsrhythmus. Erst nach einigen Monaten schaffte sie die Wende aus der innerlich empfundenen Leere. Koppal schloss sich der Gruppe Seniors for Success an. Sie aktivierte ihre beruflichen Netzwerke, bekam einen Konsulentenvertrag, engagierte sich ehrenamtlich und wurde zur Präsidentin der Osteoporose-Selbsthilfe Wien gewählt. Dort organisiert sie Vorträge sowie die Selbsthilfearbeit, vernetzt Betroffene mit Medizinern und arbeitet politisch. Die derzeitigen Pensionsregelungen hält Elvira Koppal für dringend reformbedürftig. Es gäbe zahlreiche Ungerechtigkeiten im System, klagt sie.
Das eine ist einmal, dass eine Ungerechtigkeit besteht zwischen den ASVG-Pensionisten und den Beamten. Weil ASVG-Leute können, die Frauen ab 60, die Männer ab 65 in Pension gehen und können, wenn sie also früh in Pension gehen, können sie also nur bis zu einer bestimmten Grenze von 360, 65 Euro pro Monat dazu verdienen. Diese Grenze sollte abgeschafft werden. Es sollten also da keine Diskriminierung bestehen. Das heißt, Beamte und ASVG-Angestellte sollten gleich behandelt werden. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass, wenn jemand auch früh in Pension geht, dass er unbegrenzt dazu verdienen kann. Das wäre die erste Stufe. Und die zweite Stufe wäre, dass man vielleicht diese Grenzen überhaupt wegnimmt und dass jeder selbst entscheidet, wann er eigentlich in Pension gehen will. Weil ich kenne sehr viele Leute, die also jetzt schon unglücklich sind, weil dass sie 65 sind und nicht wissen, was sie dann machen. Ja? Und wenn die Möglichkeit besteht, dass man noch länger arbeitet, dann sollte man die Möglichkeit haben, länger zu arbeiten, ohne dass einem die Firma jetzt verabschiedet.
Koppels beruflicher Erfahrung zufolge würden auch die Firmen profitieren, wenn sie altersmäßig gemischte Teams an einem Projekt arbeiten lassen. Erfahrung und Dynamik im Verein sei am erfolgreichsten, meint sie. Allerdings hinken da die Unternehmen weit hinterher, ebenso die Politik. Koppel ärgert überhaupt, dass Frauen schon mit 60 Jahren pensioniert werden.
Ich finde es diskriminierend. Jetzt vor allem im Zeitalter der Genderisierung sollten also beide Geschlechter die Möglichkeit haben, bis zum gewissen Alter zu arbeiten. Oder eben, dass man es ihnen freilässt und dass man nicht da jetzt einen Unterschied macht zwischen 60 und 65. Ich finde es nicht in Ordnung. Also es gehört gleichgestellt. Und das möglichst bald. Das würde ja auch unserem Pensionssystem helfen, das ja eigentlich doch auf sehr fragilen Beinen steht.
Politik, Wirtschaft und das Bildungssystem vernachlässigen die älteren Generationen in Österreich. Weder die Generation der aktiven Senioren in der dritten Lebensphase noch die Erwerbstätigen der Generation 50+, die einen Neuanfang machen möchten, fänden gute Chancen vor. Mit dieser Kritik lässt der an der Universität Wien lehrende Soziologe und Altersforscher Franz Kolland aufhorchen. Er weiß viele Geschichten zu erzählen, wo Menschen sich in der Lebensmitte beruflich zwar umorientierten, aber dann enttäuscht wurden, weil sie keinen Arbeitsplatz finden konnten. Hochqualifiziert, aber angeblich zu alt.
Also ich habe zum Beispiel einen Mann, der sich Mitte des Lebens, ich glaube 50 etwa, sich berufen gefühlt hat, jetzt möchte er Arzt werden. Also er möchte ein Medizinstudium machen, er möchte sich noch einmal ganz anders orientieren, hat dann auch das Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen, hat sein Doktorat in der Tasche, bewirbt sich, hat gute Referenzen, kommt hin und er sagt, na, Sie sind zu alt. Nicht, das ist sozusagen die Enttäuschung dann, wenn die verschiedenen Institutionen, wenn Unternehmen, wenn öffentliche Einrichtungen und selbst im Ehrenamtsbereich, wenn dann das Alter auf einmal zu einem Kriterium wird und der Einzelne sich das Gefühl hat, eigentlich bin ich nicht erwünscht, eigentlich bin ich nicht gefragt. Also wir können den Einzelnen stimulieren, das Individuum dazu anhalten, mehr für sich zu tun, sich zu öffnen, aber wir brauchen schon auf der anderen Seite auch ein entsprechendes Entgegenkommen. Nicht? Und da muss man auch lernen, da müssen auch Organisationen lernen.
Gesellschaft und Politik sollten mehr auf das intergenerationale Lernen achten. In der Forschung spricht man dabei von Generational Intelligence. Damit das funktioniert, müssten aber alle Akteure sich öffnen, sagt Franz Kolland.
Die Gesellschaft hat eine Aufgabe im Sinne einer neuen Bewusstseins, einer neuen Generationenkultur. Die Unternehmen haben eine Aufgabe im Sinne einer Neubewertung, was heißt Erwerbsarbeit im Lebenslauf. Und der einzelne Ältere, die einzelne Ältere hat auch eine Aufgabe. Nämlich eine Aufgabe, sich sozusagen stärker in der Gesellschaft auch zu positionieren und nicht darauf zu warten, was kommt. Und zwar im Sinne der Generativität, also einer Verantwortung auch im Generationenspiel. Ich kann nicht sagen, ich lebe für mich oder beziehungsweise der Staat wird für mich sorgen. Das wird in Zukunft nicht möglich sein und ist auch nicht sinnvoll. Wir sehen die Fehler, die da auch daraus entstanden sind. Es muss auch der Einzelne offener sein, gestalten, Gesellschaft mitgestalten und nicht darauf warten, bis irgendetwas kommt und dann unzufrieden sein. Das ist zu teuer gesellschaftlich.
Der Altersforscher und Gesellschaftswissenschaftler Franz Kolland am Ende des dritten Teils von Johannes Kaups Radioserie über Perspektiven für die Zeit nach der Pensionierung.